Guten Morgen miteinander. Ich bin immer wieder überwältigt, wenn wir das Lied singen, The Goodness of God. Das ist wirklich eins von meinen Lieblingslieden. Und ich finde das immer wieder so stark, die Güte von Gott in unserem Leben. Und mit meiner Frau Liselotte, wir möchten auch euch danken für eure Güte uns gegenüber. Weil wir sind ja eben schon über 40 Jahre ausgesendet, begleitet von der Kirche. Und das ist wirklich auch ein Geschenk und ein Zeichen von der Güte. Heute Morgen möchte ich eine Geschichte aus der Apostelgeschichte erzählen. Und die möchte ich mit einer anderen Geschichte einleiten. Es gibt ja, dass plötzlich jemand im Rampenlicht steht, ohne dass er es gesucht hat. Das ist im 209 passiert. Da ist ein Pilot, der Captain Sully, mit seinem Flugzeug abgehoben von New York, froh gelaunt und nichts ahnend. Und ein paar Minuten später sind die Vögel in beide Triebwerke hineingeprallt. Das Flugzeug hat nicht mehr funktioniert und er hat ganz schnell eine Entscheidung treffen. Nach einem Flug von 5 Minuten und 8 Sekunden hat das Flugzeug mitten auf dem Hudson River landen lassen. Und bei dem Unfall hat es keine Verletzte gegeben. Und das Wunder ist auch nachher bekannt worden als das Wunder vom Hudson River. Es hat sogar einen Film gegeben, für die, die ihn gesehen haben, über den Kapitän Sully. Und in dieser Geschichte, die es heute Morgen geht, da geht es auch um einen Mann, der eigentlich unbekannt ist. Und plötzlich, wie aus dem Nichts raus, wird der Mann bekannt. Der Mann war von Geburt aus gelähmt. Wir wissen nicht, ist er teilweise oder ganz gelähmt. Er war bekannt und unbekannt gleichzeitig. Er war bekannt, weil seit Jahren ist er immer am gleichen Ort und hat bettelt. Und er war unbekannt, weil niemand ihn kennt bei seinem Namen. Niemand hat seine Geschichte kennt. Nicht einmal in der Apostelgeschichte, wo wir die Geschichte finden, wird sein Name erwähnt. Und dennoch ist es der Mann, der erste geheilte Mensch von der Christengemeinde. Und seine Geschichte hat eine riesige Bewirkung gehabt. Viele sind durch ihn zum Glauben gekommen. Die Gemeinde ist durch sein Wunder und die anschliessende Predigt von Petrus von 3'000 auf 5'000 angewachsen. Gleichzeitig haben Petrus und Johannes ins Gefängnis müssen. Das war weniger lustig. Aber ich möchte, dass wir heute Morgen die Geschichte anschauen als ein Zeugnis. Und ein Zeugnis ist immer eine persönliche Erfahrung. Es ist Geschichte von jemand anderem. Wir können das nicht einfach kopieren, wie einen Text, den man kopieren kann und in ein Word-Dokument integrieren. Wir können die Geschichte nicht einfach so übernehmen und in unser Leben hinein kopieren. Aber wir können uns inspirieren lassen von dem Mann. Und der Mann sagt uns heute Morgen, meine Freunde, ich war so hoffnungslos im Leben. Der hat vielleicht auch zu denen gehört, die suizidgefährdet waren, wo wir gehört haben am Anfang, sein Leben war nicht lustig. Und er hat gesagt, ich muss Hochdeutsch reden. Das mache ich. Dieser Mann sagte, meine Freunde, eines Tages hat Gott mich aufgerichtet. Er sah mein Elend an und griff ein. Er hat mir Würde und eine Beziehung zu Gott geschenkt. Er gab mir Hoffnung. Und ich möchte, dass wir heute Morgen in dieser Geschichte anschauen, aufgerichtet im Tempel, aufgerichtet durch eine Begegnung und aufgerichtet als ein Zeichen der möglichen Gemeinschaft mit Gottes. Und jetzt möchte ich die Geschichte lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, lese ich die ersten 11 Verse. Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Der Mann war seit Geburt krank und betelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In denselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer am schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Das ist eine spannende Geschichte. Eine spannende Geschichte. Es kommt schon. Was mich als erstes bewegt hat in dieser Geschichte, ist, dass dieses erste Wunder in der Kirchengeschichte im Tempel geschah. Und da können wir das erste Slide haben. Wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, dass es überall Bettler gab, in der Stadt, im Land. Aber dass dieses Wunder ausgerechnet in der Nähe des Tempels geschah, das scheint mir doch symbolträchtig zu sein. Da ist irgendetwas dran an dieser Geschichte. Weil einen Tempel gab es nur einen im Land. Und der Tempel war wirklich das Symbol der Gemeinschaft mit Gott. Das war das Ort, wo man hinging, um Gott zu begegnen, Gott anzubeten, Gott Opfer zu bringen im Alten Testament. Ich habe mich gefragt, wieso ist dieser lahme Mensch, dieser beschränkte Mensch am Tempeleingang? Wieso ist er dort? Hat er einfach über die Jahre sein Netzwerk aufgebaut? Vielleicht kann es auch sein, dass er dort war, um den frommen Juden Gelegenheit zu geben, Almosen zu geben. Denn ein frommer Jude, der musste bestimmte Sachen machen und dazu gehörte Almosen geben. Das gehörte einfach dazu. Und schließlich half dieser Mann einfach diesen frommen Juden, er gab ihnen Gelegenheit, dass sie das gleich vor Ort tun konnten. Vielleicht, und das ist mein Eindruck, war er auch dort aus persönlichen Gründen. Das Ort, wo er bettelte, war vermutlich das Osttor gegenüber der Säulenhalle Salomos. Es war das Tor, das das Hof der Heiden und den Hof der Frauen trennte. Nicht Juden und vermutlich auch Leute mit Behinderungen, mit Beschränkungen durften nicht weitergehen in den heiligen Tempel. Und so stand unser Freund jeden Tag an der Grenze zu dem Ort, wo er hingehen konnte. Er durfte nicht weiter und er musste dort stehen bleiben. Nicht viel scheint uns mit diesem Menschen zu verbinden. Wir können sagen, ja, wir leben in einer anderen Zeit. Und es gibt heute soziale Institutionen. Ich denke nicht, dass wir Erfahrung haben im Betteln. Auch sind wir weit weg von der damaligen Vorstellung des Tempels. Und dennoch möchte ich zeigen heute Morgen, dass uns mindestens drei Sachen mit diesem Mann verbinden. Das erste ist, seine eigenen Limiten zeigen uns auch unsere eigenen Limiten und Einschränkungen auf. Sein Gebrechen war äußerlich, war sichtbar. Er konnte es nicht verbergen. Er war gezwungen, es zuzugeben. Aber vielleicht hatte er noch andere Gebrechlichkeiten, noch andere Leiden, noch andere Limiten, welche man nicht sah. Wie geht es bei uns? Wir sehen, viele von uns sehen gesund und kräftig aus, aber wir haben auch Einschränkungen, Limiten, Gebrechlichkeiten, Leiden in unseren Herzen. Das ist vielleicht nicht immer so sichtbar. Mich fordern Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten heraus. Ich habe gerade diese Woche einige Male Fernsehen geschaut mit den Paralympischen Spielen und ich war so beeindruckt von diesen Menschen, die trotz ihren Limiten so stark auftraten. Das Zweite, wo ich eine Verbindung sehe zu uns, ist, dass dieser Mann angewiesen war auf andere Menschen, um zu überleben. Ohne Freunde, die ihn da an dieses Ort brachten, ohne Personen, welche ihm Geld gaben, konnte er nicht überleben. Und wir können uns sagen, ja, das ist wirklich ein armer Mensch, der kann ohne die anderen nicht leben. Aber wie sieht das bei uns aus? Haben wir den Eindruck, dass wir ohne andere Menschen leben können? Ein Afrikaner sagte mir einmal, bei uns in Afrika sagt man, ich bin, weil wir sind. Weil wir uns bewusst sind, dass wir einander brauchen, um zu leben und um uns zu überleben. Und ich denke, das ist uns manchmal nicht immer bewusst, wie stark wir einander brauchen. Der Mythos vom Robinson Crusoe, ja, das geht nicht so lange. Versuchen wir einmal, wenn wir nicht überzeugt sind, eine Woche als Selbstversorger ohne jegliche Hilfe zu leben. Das Wasser zu Hause nicht mehr gebrauchen, das Licht nicht mehr gebrauchen, nicht mehr einkaufen gehen. Einfach nur Selbstversorger sein. Da kommen wir schnell an unsere Limiten. Und wir sind uns nicht bewusst, dass auch wir, die meisten von uns, als gesunde Menschen, andere Menschen brauchen. Und da noch ein Gedanke weiter. Vielleicht ermutigt uns dieser Freund heute Morgen, zu unseren Bedürfnissen zu stehen und dazu zu stehen, dass wir auch Hilfe brauchen von anderen Menschen. Und dass wir auch dankbar sind für all das Gute, wo uns Menschen tun. Es gibt so viele Menschen, die hilfreich sind. Und das ist ein Wort, das ich sehr gerne habe. Hilfreich, reich an Hilfe. Wir können alle reich sein, hilfreich, indem wir anderen Hilfe reichen und indem wir auch selber Hilfe annehmen. Und ein drittes, wo uns mit diesem Mann verbindet, ist, dass er Gott brauchte, um aufgerichtet zu werden. Trotz den Freunden, die ihm halfen, trotz den Leuten, die ihm Geld gaben, um zu überleben, brauchte er mehr. Er brauchte mehr, um seine Hoffnung zu stillen. Er brauchte mehr, um Freude am Leben zu haben. Er brauchte mehr, um Sinn am Leben zu haben. Und das gab ihm Gott. Gott allein konnte ihn schlussendlich aufrichten. Und auch da können wir von ihm lernen, dass über alles Gute, wo uns Menschen tun, wir schlussendlich Gott brauchen, der uns aufrichtet. Ich habe mein Buch gelesen, was ein durchschnittlicher Europäer geschrieben hat. Leider habe ich die Referenz nicht, aber es ist ein Satz, der mich immer wieder beschäftigt. Und dieser Mann sagte, ich glaube nicht an Gott, aber er fehlt mir. Und ich finde das so stark, so ehrlich. Vielleicht brauchen wir heute Morgen den Mut zu sagen, Gott fehlt mir. Ich brauche eine Ermutigung von Gott. Ich brauche, dass Gott mich aufrichtet, dass Gott mich stärkt, dass er mich tröstet, dass er mir hilft in einer Entscheidung. Ich sehne mich einfach nach Gottes Nähe. Ich brauche ihn. Das Zweite, wo ich sagen möchte mit dieser Geschichte, ist, dass dieser Mann aufgerichtet wurde in einer Begegnung mit den Aposteln. Eine Begegnung anzunehmen, bedeutet immer, ein gewisses Risiko einzugehen. Jede Paargeschichte beginnt mit einer Begegnung. Jede Freundschaft, jede neue Arbeit, sehr vieles beginnt mit einer Begegnung. Und was ich herausstreichen möchte in einem zweiten Teil aus dieser Geschichte ist, dass dieser Mann diese Begegnung gesucht hat und dass er proaktiv war in dieser Begegnung. Als erstens hat dieser Mann die Begegnung lanciert. Er hat sie zuerst gesehen. Er wusste, wer Petrus und Johannes waren. Er wusste, dass sie Christen geworden sind. Er dachte sich, vielleicht kann ich mich da an ein neues Netzwerk anzapfen. Vielleicht ist da etwas für mich zu holen. Und so bettelte er. Zweitens lässt er sich auf einen Dialog mit ihnen ein. Während die meisten Menschen einfach diskret eine Münze hinwarfen und weitergingen, da stand Petrus und Johannes vor ihm still. Und sie redeten sogar mit ihm. Und sie sagten ihm sogar, schau uns in die Augen, schau uns an. Wir möchten Kontakt mit dir. Wir möchten Beziehung mit dir. Und er hat sie angeschaut. Als drittens hat er akzeptiert, kein Geld zu erhalten. Das muss für ihn frustrierend gewesen sein, denn für das war er ja da. Und Petrus und Johannes wussten auch, dass er da war, dass er mit Geld leben musste, dass er ohne nicht leben konnte. Aber sie waren ehrlich und transparent mit ihm und sie sagten ihm, was sie nicht hatten. Und dann sagten sie auch, was sie hatten, dass sie ihren Glauben an Gott mit ihm teilen wollten. Und dieser Mann drückt keine Unmut aus, keine Enttäuschung. Und viertens, als Petrus ihm die Hand entgegenstreckte, da hat er diese Hand ergriffen. Er nahm diese ausgestreckte Hand von Petrus an. Er nahm das einladende Wort, dem eine Geste folgte, an. Mir scheint, vielleicht übertreibe ich es etwas, aber mir scheint, wie wenn Petrus diesem Mann gesagt hat, lasst uns miteinander glauben, dass Gott ein Wunder tun kann. Wir wollen unsere Kräfte bündeln. Gemeinsam wollen wir uns die Hände geben und Gott glauben. Und dieser Mann nahm diese ausgestreckte Hand entgegen. Und auch da, finde ich, steht uns dieser Mann wieder nahe und wir können von ihm lernen. Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Haben wir den Wunsch, Gott zu begegnen? Es gibt vielleicht Menschen unter uns, die sind Gott noch nie richtig begegnet. Sie haben vielleicht Angst vor ihm. Es gibt vielleicht auch Menschen, welche sagen, ja, meine letzte Begegnung mit Gott, das ist schon eine Weile her. Wir brauchen immer wieder Begegnungen mit Gott in unserem Leben. Wir haben von unseren vier Kindern haben wir eine Tochter, die hatte große Kämpfe mit Unfruchtbarkeit. Das war ein Riesenprozess über viele Jahre hinweg. Jetzt haben sie ein Kind und sie freuen sich darüber. Und sie ist ein Buch am Schreiben über das Thema Unfruchtbarkeit, als Zeugnis auch von ihrem Erleben. Und sie hat mich angefragt, ob ich das Buch durchlese, das Manuskript, um vor allem die biblischen Aspekte durchlesen könnte und ihr das korrigieren könnte. Und beim Durchlesen dieses Skriptes war ich ganz neu beeindruckt vom Leiden, welches sie durchgemacht haben. Und in diesen Jahren des Leidens haben sie immer wieder Gott gesucht und haben immer wieder Begegnungen mit Gott gemacht, welche sie ermutigt haben. Sind wir bereit, uns auf Begegnungen mit Gott einzulassen? Was mich auch noch bemerkt, was ich noch hervorheben möchte in dieser Geschichte, ist, dass Petrus und Johannes zu keinem Zeitpunkt den gelähmten Mann drängen, brüskieren. Sie nehmen ihn ernst, sie fordern ihn heraus, aber sie respektieren ihn bei jedem Schritt. Es ist immer der Mann, der akzeptieren muss, einen Schritt weiterzugehen. Und ich denke, darin sind sie mir ein großes Vorbild auch für unseren Gott. Gott respektiert uns. Gott drängt uns nie. Gott setzt uns nicht einfach unter Druck. Gott lädt uns ein. Wir haben gesungen, die Güte Gottes ist so groß. Gott drängt uns seine Güte nicht auf, aber er lädt uns ein, sie zu entdecken. Aber es ist an uns, immer wieder auf ihn zuzugehen, unsere Anliegen ihm hinzubringen, ihn zu suchen, im Gebet, im Gespräch. Meine Frage ist, wie weit möchten wir mit ihm gehen? Er geht nicht weiter, als wir gehen wollen, aber er geht so weit, wie wir gehen wollen. Ich möchte uns Mut machen, weit zu gehen in unseren Begegnungen mit Gott. Und als drittes und letztes möchte ich noch zeigen, dass er aufgerichtet wurde zur Gemeinschaft mit Gott. Ja, das Wunder geschieht. Der Mann steht wortwörtlich auf. Seine Knöchel, seine Knie, seine Beine halten ihn fest. Was macht er als erstes? Was hättet ihr gemacht? Was hätte ich gemacht? Was wären meine ersten Schritte gewesen? In die Kneipe zum fröhlichen Tempel zu gehen, um ein kühles Bier zu trinken, zu rennen wie Forrest Gump, in die städtische Dusche gehen, mal so richtig sich sauber duschen, seine Freunde besuchen, einfach mal so durch die Stadt laufen. Was hat dieser Mann gemacht? Was hat er als allererstes gemacht? Er ging in den Tempel. Darum habe ich gesagt am Anfang, ich bin überzeugt, dass er an der Limite war und nicht weitergehen konnte. Aber jetzt, wo er gesund ist, als allererstes geht er in den Tempel hinein. Mit der Überzeugung, nun kann ich auch Gott loben. Nun kann ich auch Gemeinschaft mit Gott haben. Ich bin nicht mehr ausgeschlossen. Und er tanzt da wie ein Wilder im Tempel umher. Das ist vielleicht sogar genierend für die anderen. Und die anderen sagen, ja, was ist denn mit diesem Mann los? Das ist doch dieser, der immer draußen bettelt. Und jetzt ist er da, springt herum und lobt Gott. Die Frage stellt sich sofort für uns, ja, warum hat Gott diesen Mann geheilt? Auf diese Frage kann ich nicht antworten, weil ich bin sicher, es gab viele andere Bettler. Und warum speziell dieser? Gott ist souverän. Gott ist nicht verpflichtet, uns Rechenschaft über die Beweggründe seines Handels abzulegen. Andererseits bin ich sicher, dass Gott auch in das Herz dieses Menschen sah. Aber was mir wichtig erscheint, was ich herausstreichen möchte, ist, dass dieses Wunder als Zeichen da war für die Gemeinde. Und ich glaube, es war ein doppeltes Zeichen. Zuerst einmal war es ein Zeichen der möglichen Gemeinschaft mit Gott. Und da muss ich zurückgreifen auf das Buch Jesaja. Charlie hat mir gestern gesagt, warum ich nicht über Jesaja rede. Ich traue mich ja nicht immer nur über dieses Buch zu reden. Aber es hat dennoch einen Link und du kannst den Text einfügen. Im Jesaja 35 steht praktisch die Schlussforderung von den ersten 35 Kapiteln. Und dort steht in diesem abschließenden Kapitel, dass Gott einmal ein neues Zeitalter schenken wird. Und in diesem neuen Zeitalter, wo geprägt sind vom Messias, wo geprägt sind von Jesus Christus, in diesem Zeitalter werden alle Menschen, die zu Gott kommen, ihn loben können. Da gibt es keine ausgeschlossenen Menschen mehr. Und darum ist die Rede unter anderem vom Gelähmten, der springen kann wie ein Hirsch. Und sehr wahrscheinlich ist dieses Wunder da aufgeschrieben, um diesen Link zu zeigen und um aufzuzeigen, dass wirklich mit Jesus Christus wir in einer Zeit sind, wo jeder Mensch mit Gott Gemeinschaft haben kann. Und darum bin ich überzeugt auch, dass die Heilung dieses Menschen, so wichtig, so gut es auch ist, ist nicht das ultime Ziel dieser Heilung. Das ultime Ziel dieser Heilung ist, der Mann kann in den Tempel gehen und Gott loben. Der Mann kann Gott wiederfinden. Im Gesundwerden ist auch die Gemeinschaft mit Gott und dem Lob Gottes verkuppelt. Und das ist das neue Zeitalter mit Jesus Christus. Wir können alle in Gemeinschaft mit Gott kommen. Darum habe ich das auch, diesen Satz habe ich mir gedacht, wo Charlie am Anfang gesagt hat, unsere schönste Aufgabe ist, Gott zu loben. Das ist unsere schönste Aufgabe, Gott zu loben. Und aus diesem Grund ist der Messias gekommen, dass wir Gott loben können. Und das zweite Zeichen, nur noch ganz Schluss, zum Schluss, das zweite Zeichen ist das Zeichen für den Auftrag der Gemeinde, für den Auftrag der Christen, dass wir, wie Johannes und Petrus, unsere Mitmenschen wahrnehmen, unsere Mitmenschen lieben und unseren Mitmenschen von Jesus Christus bezeugen. Aber dass wir bezeugen mit Ehrlichkeit. Ich finde das so schön, als Petrus gesagt hat, wir haben kein Geld. Es geht nicht darum, dass Geld nicht wichtig ist, sondern es geht darum, um ehrlich zu sein. Und auch wir, wenn wir Zeugnis ablegen, wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben sprechen, seien wir ehrlich. Sagen wir, was wir nicht haben. Sagen wir auch, was wir nicht versprechen können. Aber sagen wir auch, was wir teilen können. Unseren Glauben, unsere Hoffnung mit Jesus Christus. Und ganz zum Abschließen möchte ich noch auf etwas, auch wo mich in diesem Text bewegt hat, hinweisen, zu welchem Zeitpunkt entstand diese Begegnung mit diesem gelähmten Mann. Es war am Nachmittag gegen 3 Uhr. Ja, wieso ist das so wichtig, dass es am Nachmittag um 3 Uhr war? Es war nicht um 4 Uhr, nicht um 2 Uhr, sondern um 3 Uhr. Einige Tage vorher geschah etwas Weltbewegendes, auch um 3 Uhr nachmittags. Jesus Christus am Kreuz starb, gemäß Matthäus 27, auch um 3 Uhr. Und ich denke, da wollte Lukas auch bewusst einen Link erstellen, um nochmals auf Jesus Christus hinzuweisen. Jesus Christus kann uns aufrichten, weil er sich selbst erniedrigt hat. Er hat die Menschlichkeit in seiner tiefsten Tiefe, ja sogar im Tod kennengelernt. So ist ihm nichts unbekannt vom menschlichen Leben. Er ist am Kreuz gestorben, um uns zu vergeben, um uns Hoffnung zu geben. Niemand war auf einem niedrigen Niveau als er. Er war sogar von Gott verlassen. Aus Liebe zu uns Menschen. Von daher hat Jesus Christus wirklich Macht, uns aufzurichten. Er tut es. Er tut es aus Liebe. Er tut es aus Güte. Hören wir noch ganz kurz, was Petrus in der anschließenden Predigt sagt. Ich lese nicht die ganze Predigt, aber ich lese nur die Verse 16 bis 20. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt. Und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Es geht da um die Kreuzigung von Jesus. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um, wendet euch zu Gott, damit euch die Sünden vergeben werden. Dann wird auch die Zeit kommen, in der sich Gott euch freundlich oder gütig zuwenden wird. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diesen Mann aufgerichtet hast, auf so eine wunderbare Art und Weise. Und in seiner Geschichte ist auch Hoffnung für uns. Du siehst, was wir leben. Du siehst auch in unser Herz hinein. Du siehst, wo wir vielleicht auch heute Morgen aufgerichtet werden müssen in unserem innerlichen Leben, wo vielleicht auch Wunden da sind, wo Limiten da sind, wo Fragen da sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, auf dich zu schauen, dir zu vertrauen, es wagen, dir zu begegnen und erleben zu dürfen, dass du dieser gütige, dieser gnädige, dieser barmherzige Gott bist. Und diese Botschaft wollen wir einfach auch ausleben, in Respekt, in Liebe zu unserem Nächsten. Wir danken dir für deine Realität in unserem Leben. Amen.